Meine Lieben, nach einer kurzen Erholungsphase starten wir heute wieder unseren Podcast Architekturdesigner XA. Gleich das erste Thema hat es in sich, denn es begleitete uns die letzten Wochen und Monate mit teils unsäglichen, schrecklichen Bildern. Die Rede ist von der Naturgewalt plötzlicher Wassermassen durch Starkregen. Und auch während ich dieses Interview vorbereitete, begann gerade ein gewaltiges Gewitter, eines von vielen, mit sintflutartigen Regenfällen. Der Himmel färbte sich tief dunkel und aus der Dachrinne schoss ein beängstigender Wasserfall. Ja, und wer nun glaubt, ich befinde mich weit abseits architektonischer Themen, der irrt. Denn mein heutiger Gast ist Starkregenmanager, Infrastrukturexperte und laut eigener Angabe ein Klimaanpassungsstratege. Er wird uns erklären, warum in diesem Zusammenhang im besonderen Fokus die Frage steht, wie die Stadt heute und zukünftig gebaut werden muss, um sich vor solchen Extremwetterereignissen besser zu wappnen. Ich sage nun ein herzliches Hallo an den Diplom-Ingenieur Jochen Kurle.
Hallo, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Sehr, sehr gern, lieber Jochen. Ja, wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Du beschäftigst dich bei Drees und Sommer als Starkregenmanager und Infrastrukturexperte mit der Frage, wie sich Städte und Kommunen besser vor Starkregen schützen können. Was sind denn deine Aufgaben in dieser Position, die ich bisher auch zum ersten Mal gehört habe, muss ich gestehen? Und wie lange machst du das schon?
Ja, ich bin natürlich nicht als Starkregenmanager geboren, sondern ich habe, muss ich sagen, besonderen Bezug zu dem Thema Wasser. Der ist eigentlich schon während meines Studiums gewachsen in den 1980er Jahren. Und ich habe mich dann anschließend sehr viel mit dem Thema der Abwasserreinigung beschäftigt und auch mit dem Thema der Ver- und Entsorgung. Und aufgrund unserer klimatischen Veränderungen, das heißt insbesondere was das Thema Starkregen, was das Thema Hitze anbelangt, etwa ab 2008, ab 2010, wo wir sehr viele Quartiersentwicklungen auch durchgeführt haben bei Drees und Sommer, ist natürlich immer wieder die Frage gekommen, bauen wir denn an der Stelle noch richtig? Oder müssen wir denn nicht unsere Entwicklungen in dem Bereich optimieren? Und so ist immer mehr das Thema Starkregen, das Thema starke Hitze in den Sommermonaten dazugekommen und damit auch die Beschäftigung mit dieser Materie. Und das Thema Starkregenmanager ist, sagen wir mal, eine Symbiose aus dem Fachthema. Und auf der anderen Seite bin ich Projektmanager. Und damit sorge ich natürlich auch koordinativ in der Organisation, dass die Dinge alle so richtig laufen. Und mache ich das seit vielen Jahren zwischenzeitlich. Mhm. Und das Thema ist aktueller denn je.
In der Tat. Deswegen gestatte mir mal eine meteorologische Frage. Mal sehen, ob du sie mir beantworten kannst. Also Deutschland blieb ja bis auf wenige Ausnahmen von extremen Wetterereignissen einigermaßen verschont. Es gibt sie natürlich auch, aber jetzt mal vergleichsweise zu anderen Ländern. Wie kommt denn die augenscheinliche Zunahme dieser Naturgewalten in unsere Breitengrade gerade jetzt zustande?
Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit auch sehr viele Ereignisse oder einige Ereignisse gehabt haben in der Richtung, aber die waren sehr lokal. Ich möchte mal bildlich sprechen wie Nadelstiche. Ob das jetzt Braunsbach im Süden war oder auch Todesopfer in Schwäbisch Gmünd aufgrund von Starkregen, auch im Schwarzwald, der war auch sehr oft betroffen, oder aber auch im bayerischen Raum und dann natürlich auch das Ruhrgebiet. Ich glaube, aufgrund der Lokalität und Kleinräumigkeit haben wir das in der Vergangenheit nur nicht in dem Maße wahrgenommen. Und Ereignisse, wie wir sie jetzt eben im Bereich des Ahrtals, im Bereich der Eifel oder aber auch natürlich im Raum Aachen haben, die dann doch wesentlich großräumiger und großflächiger sind mit, sagen wir mal, ganz anderen Zerstörungswuten, ist das Thema viel offensichtlicher geworden und dadurch natürlich auch viel präsenter.
Hm. Die Relevanz der Thematik scheint ja wirklich sogar so dringend oder dringlich, dass sogar der Deutsche Wetterdienst mit dem Bundesamt, ich muss das jetzt mal ablesen hier, mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem Technischen Hilfswerk sowie dem Umweltbundesamt im Rahmen des Forschungsprojekts Klimawandel und Bevölkerungsschutz der Frage nachging, inwieweit ändern sich in der Zukunft die extremen Witterungsverhältnisse und welche bevölkerungsschutzrelevanten Maßnahmen können denn helfen? Und im Ergebnis beziffern sie den Klimawandel als Verursacher, das ist klar, und wollen auch erkannt haben, dass sie die Wetterextreme oder dass die Wetterextreme zunehmen werden. Bestätigt das deine Einschätzung und auf was genau müssen wir uns denn einstellen eigentlich?
Das bestätigt in jedem Fall meine Einschätzung an der Stelle. Wenn wir sehen, wir haben so die ersten Ereignisse, ich hatte gerade gesagt 2008, 2010 gehabt, und dann wieder eine längere Zeit eben nichts, auch abwechselnd Starkregen, starke Hitze. Und wenn wir so die letzten 4, 5 Jahre betrachten, haben wir doch fast jedes Jahr ein besonderes Ereignis in der Richtung. Von daher kann man sehr wohl von einer gewissen Zuordnung, von einer Zuspitzung, so muss ich sagen, sprechen. Und ich glaube, auch die Statistiken an der Stelle zeigen das, dass wir sehr wohl diese, ja, Verstärkung haben im Bereich insbesondere des Starkregens und nicht mehr nur in der Lokalität wie in der Vergangenheit, sondern wenn man dieses Jahr betrachten, wir haben eben Ereignisse sehr wohl im mitteldeutschen Raum, aber auch im süddeutschen Raum. Und in der Vergangenheit war das eher nicht der Fall, sondern da waren, wie gesagt, lokal einzelne Regionen betroffen und wir haben das wahrscheinlich deshalb auch nicht in dem Maße im Fokus gehabt.
Wenn wir es mal auf die Regenniederschläge herunterbrechen, gibt es denn Maßnahmen, die einen ausreichenden Schutz gewährleisten? Und wie schnell müsste denn gehandelt werden, wenn man das sieht? Also ich meine, auch Sachsen war ja mal ein großes Überschwemmungsgebiet, wenn man das mal noch in Erinnerung hat. Das war auch sehr schrecklich, diese Bilder. Gibt es denn etwas, wo man Maßnahmen da ergreifen kann? Erstmal ganz generell.
Die gibt es in jedem Fall. Ich glaube, da sind auch einige Städte schon dabei oder einige Kommunen, die ja immer die Aufgabe der Daseinsfürsorge haben. Und man muss aber auf der anderen Seite sagen, wenn man die zerstörerische Kraft eben eines Starkregens sieht, dann geht es eigentlich weniger um das Thema Vermeidung, sondern wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, sagen wir mal, Menschenleben zu retten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Schäden zu minimieren. Ich glaube, eine absolute Vermeidungsstrategie an der Stelle, die ist da gar nicht möglich. Und das zeigen ja auch sehr deutlich die Bilder, die wir jetzt in naher Zukunft gehabt haben. Mit Sicherheit gibt es da die Möglichkeit für die Kommunen, für die Städte zu reagieren, insbesondere dahingehend, dass die jeweiligen Kommunen ihre Schwachpunkte kennenlernen. Das heißt also beispielsweise, wenn man so eine Kommune sieht, wo sind die Tiefpunkte, wo sich Wasser sammelt, wo sind die offenen Gewässer, die möglicherweise bei Starkregen über die Ufer treten können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, wo sind denn besonders gefährdete Stellen innerhalb einer Kommune, wo sind Schulen, wo sind Kitas, wo sind Krankenhäuser, wo ist die Feuerwehr, wo sind die Rettungswege letztendlich, die erforderlich sind und die gegebenenfalls freigehalten werden müssen, um überhaupt Katastrophen und Rettungsmaßnahmen einleiten zu können. Das sind sehr wohl Dinge, die in Vorbereitung getroffen werden können und die kann jede Kommune sofort treffen.
Wir reden die ganze Zeit über Starkregen. Wann ist denn eigentlich ein Starkregen ein Starkregen?
Das ist eine gute Frage, so eine richtige Definition an der Stelle. Wir sind ja ein Land der DIN-Normen, aber so eine richtige Definition gibt es eigentlich gar nicht in dem Maße. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einer Gefährdung ab etwa 25 Milliliter in einer Stunde oder mehr als 35 Milliliter in 6 Stunden. Das sind ja Maßeinheiten, sage ich jetzt mal an der Stelle, die werden, wenn man jetzt beispielsweise die aktuelle Gefahrenlage anschaut im Ahrtal oder in der Eifel, die wurden da wesentlich überschritten. Wir haben ja hier bis zu 200 Liter pro Quadratmeter, die da gefallen sind. Und das ist das Zehnfache dann an der Stelle. Deshalb sieht man auch die Besonderheit dieses Ereignisses. wie wir es jetzt eben vor wenigen Wochen Mitte Juli hatten.
Als ich mich mit dem Thema hier so ein bisschen auseinandersetzte, da fiel mir erstmals der erwähnte Begriff Wolkenbruchplan in die Wiege. Was genau dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Der steht ja mit dir im Zusammenhang.
Ja, ich glaube, der Wolkenbruchplan, auch der ist nicht definiert, sondern das ist auch mehr oder weniger eine Eigenkreation. Das ist sozusagen die Verknüpfung aus dem Thema Bau und aus dem Thema Betrieb oder Katastrophenschutz. Das heißt, wir können einerseits bauliche Vorbereitungen treffen, dürfen aber natürlich auf der anderen Seite die Hilfe in Extremlagen dann, in Extremsituationen nicht vernachlässigen. Was eben schon mehrfach jetzt angeklungen ist, eben das Thema Katastrophenschutz. Was passiert, wenn es tatsächlich zu so einem Starkregenfall kommt? Die Reaktionszeiten sind ja sehr, sehr kurz, extrem kurz sogar, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Und da muss natürlich kommunal vorbereitet sein. Da müssen die Zahnräder ineinander greifen und da müssen letztendlich Vorbereitungen dahingehend getroffen sein. Jeder muss, so wie eigentlich bei allen Katastrophenmaßnahmen, genau wissen, was er zu tun hat. Und das ist für mich ein sogenannter Wolkenbruchplan. Das heißt, wenn es zum Starkregen kommt, muss die Feuerwehr, müssen die Rettungskräfte wissen, was habe ich zu tun, wo sind meine Schwerpunkte und welche Dinge, welche Tätigkeiten müssen eingeleitet werden.
Du hast jetzt gerade
Entschuldigung. Und natürlich die Vorbereitungen baulicher Art, die müssen natürlich vorher getroffen sein, um eben, sagen wir mal, die Katastrophen an der Stelle möglichst zu minimieren.
Jetzt hast du mir es ja fast vorweggenommen. Genau darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Denn worin siehst du denn die Schwerpunkte zukünftiger Städteplanung und Architekturen, auch eben hinsichtlich der zunehmenden Quartiersentwicklungen? Also ich denke da beispielsweise zum Beispiel an Grün oder Multifunktionsflächen, innovatives Wassermanagement in Kombination mit intelligenter Technik etc.
Ja, auch dafür gibt es zwischenzeitlich zwei schöne Begriffe. Es gibt den Begriff der Schwammstadt oder es gibt den Begriff der grün-blauen Infrastruktur. Wenn wir an die Städte denken, wenn wir insbesondere an die größeren Städte denken und an den urbanen Innenstadtraum, dann ist es so, dass der meistens, ich sage es jetzt etwas salopp, einfach zugepflastert ist. Das heißt, wir haben eine extreme Versiegelung in unseren Innenstädten. Und wenn dann es zu einem Starkregenfall kommt, dann sind unsere Kanalisationen nicht dafür ausgerichtet, dieses Niederschlagswasser, dieses Oberflächenwasser abzuführen. Und deshalb ist es natürlich für solche Städte insbesondere von Interesse, dieses Niederschlagswasser möglichst erst gar nicht in die Kanalisation zu bekommen, sondern an anderer Stelle zu versickern. Und da kommen dann entsprechende Grünflächen oder Multifunktionsflächen wiederum ins Spiel. Multifunktionsflächen deshalb, weil wir eben, wenn man an unsere Städte denken, ja nur einen begrenzten Raum zur Verfügung haben. Das heißt, ich habe eine Fläche nur einmal. Und deshalb bin ich eben gefordert, intelligente Lösungen dort zu finden. Das heißt, wenn ich eine Fläche nur einmal verwenden kann, dann hat die eben, sagen wir mal, bei Sonnenschein eine andere Funktion wie eben bei Regenwetter. Und das sind eben Themen, wo wir auch Kommunen beraten und wo wir Kommunen unterstützen, solche Flächen zu finden mit allen Restriktionen, die damit verbunden sind. Restriktionen in der Richtung natürlich, wenn eine solche Fläche im Regenwetterfall geflutet wird, dann muss sie natürlich auch sicher sein. Da darf dann natürlich nicht passieren, dass hier wiederum Menschenleben gefährdet sind.
Also da muss ich jetzt glatt nochmal einhaken, weil, sagen wir mal, die Tendenzen einer Stadtplanung sind ja nun nicht gerade davon geprägt, sagen wir mal, ausufernde Grünflächen mit zu integrieren. Oder wir reden noch nicht mal von der Quartiersentwicklung, die ja sowas kaum in ihren Konzepten aufgreifen. Das ist ja alles mehr oder minder eine Mischnutzung dort und die Grünflächen, die Zwischenflächen, die haben mit Sicherheit das nicht auf ihrem Bildschirm, was eigentlich dafür gebraucht werden würde. Mal abgesehen davon, dass sie auch die Klimabilanz deutlich verbessern würden. Aber wie argumentierst du denn, dass das jetzt zukünftig wirklich vonnöten ist?
Ja, die Argumentation ist natürlich an solchen Tagen wie jetzt momentan sehr leicht, wenn man eben die zerstörerische Kraft des Starkregens sieht. Und wenn man dann eben vergleicht, mit welch relativ einfachen Maßnahmen zumindest mal ein gewisser Anteil dieser Niederschlagswässer dann auch weggebracht werden können von der heutigen öffentlichen Kanalisation. Und es muss nicht immer die Grünfläche sein. Es können also auch Platzflächen sein, die einfach eine Tiefenlage dann erfahren und die dann als, ich sage das einfach mal, als Speicherbecken, als Retentionsraum dann fungieren. Und da gibt es zwischenzeitlich auch Beispiele, ich sage jetzt mal europaweit Beispiele, wie solche Platzflächen auch wirklich sehr ansprechend, architektonisch ansprechend gestaltet werden können. Und das muss nicht immer eine plumpe Betonfläche sein, sondern man kann auch da sehr wohl eine interessante Architektur schaffen, die dann innerhalb einer Kommune, eines urbanen Raums trotzdem noch Aufenthaltsqualität bewirkt.
Ja, vielleicht auch gerade deshalb, weil es auch so eine gewisse Ruhezone auch in sich birgt, wo jetzt nicht viel, sagen wir mal, stattfindet. Aber du hast gerade schon Beispiele genannt. Ich würde mal gerne auf Kopenhagen auch zu sprechen kommen, weil die investieren ja bereits seit Jahren. Insgesamt haben sie jetzt schon über 1 Milliarde Euro da investiert und die initiierten schon bis zum Jahr 2015 mehr als 300 Projekte, um so ein Überflutungsrisiko bei Starkregen zu minimieren. Welches europäische Land siehst du denn hier sonst noch als Vorreiter in der Klimaschutzprävention? Und vielleicht bezifferst du es auch gleich mit einem konkreten Beispiel oder mehreren, wenn du hast.
Ja, es sind leider meistens die Länder, die schon schlechte Erfahrungen in irgendeiner Form gemacht haben, eben wie Kopenhagen. Kopenhagen war, ich glaube, 2011 von einem sehr starken Regenereignis betroffen mit hohen Sachschäden. Und das hat Kopenhagen eben bewirkt, die gesamte Stadt hier zu überplanen, zu überdenken und dann auch über einen gewissen Zeitraum, weil sowas passiert ja nicht von heute auf morgen, sich eben eine Art Roadmap zu schaffen, mit welchen Maßnahmen wird künftig eben die Stadt starkregensicher gemacht. Und da werden eben Maßnahmen, die jetzt eine besonders hohe Ereignislast dann, was jetzt Starkregen anbelangt, von der Stadt nehmen. Die werden zunächst umgesetzt und eben kleinere Maßnahmen dann irgendwo zum Schluss. Und ich bin der Meinung, dass wir hier gerne auch mal über die Grenze schauen dürfen in Richtung Niederlande. Auch die Niederländer machen hier eigentlich teilweise ganz tolle Projekte, nicht nur im Bereich der Mobilität, sondern eben auch im Bereich der Starkregenvorsorge. Und gerade was ich nannte bei deiner zuvorigen Frage, was das Thema der möglichen Maßnahmen anbelangt, also da gibt es auch tolle Platzgestaltungen, die bereits heute eben eine Tiefenlage erfahren haben und die dann eben als Retentionsfläche ausgelegt sind und im Regenwetterfall dann eben eine Überflutung erfahren.
Du begleitest derzeit ja den Bau einer Starkregenversuchsanlage in Gelsenkirchen, denn auch wir üben uns in dieser Thematik, die unter anderem mit neuen Oberflächenmaterialien experimentiert. Welche Materialien sind das denn und was werden sie mal bezwecken?
Ja, das ist vielleicht nicht ganz korrekt, wenn ich das ein bisschen noch mal korrigieren darf. Ja, diese Starkregenversuchsanlage des IKT, die sich momentan in der Genehmigungsphase befindet, die möchte eigentlich generell auch heute bestehende Oberflächenmaterialien mal testen, weil wir wissen einfach zu wenig davon. Wenn es zu Starkregenereignissen kommt, dann gibt es die eine oder andere Aufnahme, ich sage jetzt einfach mal auch mittels Handy von Hobby-Fotografen, also von Betroffenen an der Stelle. Und daraus kann man dann letztendlich ableiten, welche Schwierigkeiten entstehen denn da bei diesen Niederschlagswässern, die jetzt teilweise eben schießend über die Straße laufen und die dann vielleicht nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte, in den Gullis verschwinden. Und insbesondere, weil die Starkregen immer in den Sommermonaten stattfinden, haben wir die Schwierigkeit, dass diese Gullis dann eben durch Laub oder sonstige Materialien verstopft werden. Und da soll eben so eine Starkregenversuchsanlage helfen, wie wir vielleicht künftig auch baulich hier durch einfache Umgestaltung es ermöglichen, dass gerade die Abflüsse offen gehalten werden und nicht eben verstopft werden oder welche Materialien an der Oberfläche eben ideal sind und welche Materialien eben weniger ideal sind. Und da denke ich eben in Richtung, ein Asphalt ist immer sehr, sehr plan, ist sehr, sehr, sehr glatt. Der hält aber natürlich das Wasser nicht auf. Da haben wir jetzt keine Möglichkeiten, irgendwo groß zu lenken oder zu steuern. Und es gibt dann andere Materialien, wie Pflastersteine, wie Plattenbeläge, die sehr wohl dann auch eine Möglichkeit offen lassen, vielleicht eine gewisse Versickerung oder aber eine gewisse Lenkbarkeit. Solche Themen sollen an der Stelle mit untersucht werden. Aber wir sind da auch noch ganz an der Anfang solcher Untersuchungsreihen. Also muss man wirklich sagen, ich bin gespannt, wie sich das Thema auch weiterentwickelt. Und ich glaube, es kommt gerade zur richtigen Zeit.
Auf jeden Fall. Ich würde mal kurz nachhaken, was wären denn solche baulichen Veränderungen, um zum Beispiel die Gullis offen zu halten? Weil sie haben natürlich, wie du es auch vorhin erwähnt hast, sind wir ein Land der Normierungen und die Gullis dürfen auch nur eine gewisse Höhe bzw. eine gewisse Senke haben, um nicht als Störung auf der Straße wahrgenommen zu werden. Wie soll das denn ausschauen, damit da eine bauliche Hilfe geschaffen wird, damit da nichts verstopfen kann?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich bekennen an der Stelle, weil das ja eigentlich ein Gegenstand einer künftigen Betrachtung ist. Aber beispielsweise könnte ich mir vorstellen, wir haben momentan in den Gullis ja immer sogenannte Kästen, die das Laub abfangen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die mal voll sind, wenn die mal verstopft sind, dann läuft kein weiteres Wasser ab oder nur in minimalem Umfang. Dass wir hier eine Verbesserung beiführen, das heißt, wenn die Kästen voll sind, dass wir trotzdem noch eine ordentliche Ableitung bekommen. Sagen wir mal, wenn mal so ein Starkregen fällt, wir haben anfänglich eben die großen Verschmutzungen und nicht in einer späteren Phase, sodass eben der anfängliche Schmutz in den Zinkkästen oder in den Fangkästen verbleibt. Und wenn dann später im Wesentlichen eben nur noch Wasser kommt, dass wir dieses Wasser dann geordnet eigentlich schon nicht mehr, aber zumindest mal ableiten können.
Interessant. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es auch eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel eine Art biologischen Zersetzungsstoff zu probieren, der quasi das Laub auf biologische Art zersetzen kann. Da gibt es ja verschiedene Naturbeispiele auch. Und dass es dann eben nicht lange darin sozusagen sich ausruhen kann, das Laub, ne? Sondern einfach dann irgendwann abgeschwemmt wird sozusagen. Oder? Wie findest du die Idee?
Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Es würde auch, sagen wir mal, dem Umstand dann entgegenkommen, diese Sinkkästen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr leeren zu müssen. Wenn die natürlich immer schön leer gefegt sind, sozusagen, wäre das eine feine Sache, natürlich. Ja. Okay. Also der Fantasie sind da auch keine Grenzen gesetzt, muss man tatsächlich sagen. Und da gilt es wirklich, solche Dinge einfach mal in einem größeren Maßstab auszuprobieren. Und wir können sowas eben weniger in der Öffentlichkeit, in der offenen Straße überwachen, weil ja da dann auch entsprechende Masseinrichtungen mit installiert werden müssen. Und deshalb eben so eine Versuchsanlage, wo wir tatsächlich in anderer Form experimentieren können und gleichzeitig aber in einem Maßstab, der dann auch wirklich Versuchsergebnisse liefert, die wir dann auch unmittelbar umsetzen können.
Jetzt macht ihr Gelsenkirchen nicht als einziges, sondern es gibt noch andere Vorhaben. Welche sind denn das?
Beispielsweise solche Themen wie Bauen für eine Kommune nördlich von Dortmund, wenn ich das mal so einfach sagen darf, bauen wir zurzeit einen Auenwald, der ist auch weitgehend fertig. Und dieser Auenwald ist dafür da, einerseits eben, wie ich gerade schon mal sagte, bei Schönwetter, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, dort zu flanieren, spazieren zu gehen. Und andererseits, wenn es dann zu Regenereignissen kommt, diesen Bach Retentionsraum zu geben und dort eine gewisse Möglichkeit zu geben, aufzustauen, um dann eben Überflutungsereignisse zu vermeiden. Das sind so Maßnahmen, die wir momentan gerade haben. Wir haben noch ein weiteres Projekt, das finde ich sehr spannend. Das ist jetzt weniger ein Thema, was mit dem Thema Starkregen zu tun hat, sondern eben was schon in Richtung Wasser geht, wo ich aber sagen muss, da habe ich auch eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen müssen. Aber das geht dann nochmal in Richtung Reinigung, in Richtung künftiger Oberflächen oder auch Abwasserreinigungsthemen. Wo wir einfach, sagen wir mal, Reststoffe, die heutzutage noch im Abwasser, im Oberflächenwasser vorhanden sind und die uns zwischenzeitlich doch weltweit sehr große Probleme bereiten, herausfiltern können. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren so weit sind, dass auch das zu einem vernünftigen Einsatz kommen kann.
Ja, das wird wahrscheinlich in erster Linie auch die Plastikstoffe und solche
Sachen sein. So ist es, genau.
Genau. Ja. Ja. Du, diese Fette, kam es auch mal raus. Also diese Wetterphänomene lassen sich ja in ihrer Dimension kaum voraussagen. Kannst du dennoch einschätzen oder analysieren, welche Gebiete besonders gefährdet sind? Vielleicht nutzt ihr hierbei zum Beispiel auch die Vorteile computergestützter Modelle oder sogar XA-Simulationen. Ich muss ja auch ein bisschen zu meinem Thema etwas sagen. Und wieso komme ich da drauf? Weil ich las kürzlich, dass Geologen ein 3D-Untergrundmodell von München erstellt haben. Und das nutzen sie nicht nur, um eben den Tiefbau zu unterstützen, also das heißt U-Bahnen, Untergrundbahnen langlaufen, sondern auch, um die Grundwasserthematik, das Potenzial auch dort zu erforschen. Macht ihr sowas auch in dieser Richtung?
Leider nicht, machen wir natürlich gerne. Nein, das, was wir im Hause noch machen, sind Hochwasserrisikokarten beispielsweise. Und da geht es darum, eben zu ergründen, was passiert denn, wenn insbesondere offene Fließgewässer über die Ufer geraten, welche Gefährdung entsteht da für die Kommune. Momentan ist es so, dass hier diese offenen Fließgewässer aber im Wesentlichen größere Gewässer sind. Und ich denke mal, man müsste das aber auch in den Bereich der kleinen Fließgewässer zwischenzeitlich ausdehnen, weil vielfach, wenn man die Erfahrungsberichte ja auch hört oder sich das auch anschaut, betroffener Kommunen, ist es oft so, dass die Leute sagen, ein ganz kleines Rinnsal, ein ganz kleiner Bach, der plötzlich durch das Starkregenereignis über die Ufer getreten ist und ich sage jetzt einfach mal eine Hausnummer, ein paar Zentimeter normalerweise Wassertiefe hat in den Sommermonaten bis hin zu, dass er gar nicht präsent ist, sondern versickert in den Sommermonaten und dann bei Starkregenereignissen teilweise meterhohe Wasserstände aufzeigt. Das sind Simulationsmodelle, die wir jetzt bei uns im Hause mit betrachten und die dann natürlich einer Kommune helfen sollen, möglicherweise vor solchen Starkregenereignissen zu schützen und auch dahingehend zu denken, welche Entlastungen kann ich denn beispielsweise herbeiführen.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, also mit dem Voraussagen ist es schwierig. Jetzt kommt mir noch eine Frage, und zwar bei den Vulkanen ist es ja so, man kann ja auch deren Aktivitäten messen und einigermaßen vorhersagen, ob sie ausbrechen oder nicht. Gibt es sowas im Bereich Gewässer denn nicht auch, wenn man sagt, okay, man kennt die Wetterkarte, man weiß, da kommen riesen Regengebiete auf uns zu, dann ist das doch eine Abfolge, dass nach einer bestimmten Zeit zu erwarten wäre, dass sich dann auch die Wassermassen entsprechend auffüllen. Gibt es so etwas nicht auch, dass man das dann irgendwie messen kann?
Ich glaube, da stehen wir momentan noch ganz am Anfang. Wir haben ganz tolle Messmodelle, muss ich sagen, beispielsweise entlang des Rheins. Das heißt, wenn in den Alpen die Schneeschmelze einsetzt, wenn wir darüber hinaus starke Regenfälle haben, ich sage jetzt einfach im Bereich der Mosel oder wo auch immer im Bereich des Mains, dann weiß die Stadt Köln mittlerweile sehr genau, wann sie ihren mobilen Hochwasserschutz aufbauen muss und wann nicht, weil eben die entsprechenden Rheinpegel eine klare Vorhersage bieten, wann der Rhein welchen Pegelstand erreichen wird. Das ist der Rhein, das sind die großen Flüsse, da kennen wir das heute und mittlerweile, auch nach einer gewissen eben Erfahrungsphase. Wir kennen sowas aber noch nicht bei unseren kleinen Flüssen und schon gar nicht im Bereich unserer Bachläufe. Da haben wir zwar vielfach auch Pegelmessstände, ja, die sind vorhanden, aber die werden momentan nicht in dem Maße für Voraussagen, für Vorhersagen genutzt. Und ich glaube auch, dass aufgrund der Geschwindigkeit, die teilweise eben vorherrscht, wenn ein Starkregenereignis dann tatsächlich Niederschlag liefert, stellt sich natürlich immer die Frage, ob wir da überhaupt noch entsprechende Reaktionszeiten haben. Aber mit Sicherheit sind das auch Themen, die wir künftig uns betrachten müssen, ob wir das nicht heranziehen können, um zumindest beim einen oder anderen Gewässer dann vorhersagen zu können, ihr habt so und so viel Zeit, letztendlich um euch in Sicherheit zu bringen. Mhm. Weil es sind immer die Probleme natürlich, insbesondere bei betroffenen Immobilien, wenn die Leute sagen, ich muss da noch in den Keller, weil ich da meinetwegen, mir fällt jetzt gerade nichts ein, irgendein Gegenstand stehen haben, der mir wichtig ist. und plötzlich kommt das Wasser und die Leute kommen aus ihrem Keller nicht mehr heraus und ertrinken da. Das sind so Themen, die natürlich wirklich dahingehend dann in der Vorhersage vielleicht hilfreich sein könnten.
Du leitest mich immer ganz unbewusst wunderbar immer zur nächsten Frage oder oftmals, denn auch zur nächsten Frage kommen wir gerade in diesem Fall. Vom Hochwasser gefährdete Immobilien werden in der Regel von den Versicherungen eben nicht aufgenommen. Welche Maßnahmen rätst du denn den Eigentümern, die sie in Eigenregie durchführen können, wenn sie denn merken, okay, da kommt etwas und sie bekommen die Information von aus dem Radio, von der Stadt, wo auch immer her, wir erwarten große Wassermassen. Was empfiehlst du denen denn, wenn sie ihre Häuser nicht gerade auf Stelzen gebaut haben?
Ja, aber das ist gar kein schlechtes Stichwort. Jetzt auch an der Stelle umgekehrt, muss ich ganz klar sagen. Ja, es ist tatsächlich so, dass zwischenzeitlich Versicherungen tatsächlich nicht mehr jede Immobilie gegen Naturgefahren oder aber auch Elementarschäden versichert. Und damit natürlich die Eigentümer an der Stelle, sollte es zum Schadensereignis kommen, letztendlich alleingelassen werden. Dem ist tatsächlich so. Ganz allgemeiner Art, und das soll jetzt wirklich aber auch nicht neuklug irgendwo klingen, ist es so, dass natürlich überall, wo Öffnungen sind, im Gebäude, in der Immobilie, und da sprechen wir dann auch nicht von Ereignissen, wie sie jetzt passiert sind in einem Ahrtal oder in den jeweiligen Eifelorten oder aber auch teilweise in der Aachener Bucht, sondern ich sag mal von kleineren Starkregenereignissen, ist das natürlich immer hilfreich, diese Öffnungen in irgendeiner Form vor Regenwassereintritt zu schützen. Das heißt also, die Öffnungen dann möglichst nicht planen, zur Außeneinlage herzustellen, sondern hier eben gewisse Hürden herzustellen durch das Hochziehen von Lichtschächten oder das Hochziehen natürlich von Gebäudeeingängen, sodass da gewisse Freiborde entstehen, die eine gewisse Sicherheit bieten. Ich weiß, das sind dann immer solche Vorschläge, die natürlich einer Barrierefreiheit entgegenstehen und Leute, die gehbehindert sind oder auch, wir sprechen natürlich ja auch, wir haben eine alternde Gesellschaft und wir wollen natürlich auch gerne ebenerdig in unsere Gebäude kommen, sollten wir mal auf einen Rollstuhl oder auf einen Rollator angewiesen sein. Und wenn wir da so eine Treppe haben, dann bereitet es immer Schwierigkeiten. Aber es ist tatsächlich so, diese Gegensätzlichkeit ist gegeben. Und das sind Themen, die wir natürlich auf der einen Seite, insbesondere wenn es um Neubauten geht, in Teilen aber auch natürlich um Bestandsimmobilien relativ leicht herstellen können. Zum einen. Zum zweiten, die Bestandskanalisation ist häufig nicht in der Lage, diese entsprechenden Wassermassen abzuführen. Denke ich mal, sind aber sämtliche Immobilien betroffen und nicht nur die, die jetzt eine besondere Gefährdungsklasse vielleicht im Bereich benachbarter Oberflächengewässer darstellen oder in Tallagen herstellen, soll es immer so sein, dass wir Rückschlageinrichtungen einbauen, Rückschlagklappen einbauen, die aber natürlich im Gefährdungsfall auch funktionieren und nicht, ich sag mal, 20 Jahre zwar existent sind, aber nie bewegt worden sind, weil im Notfall funktionieren sie sonst nicht.
Jetzt haben wir als Zuhörer ja viele Architekten. Mich würde in dem Fall dann auch mal eine Anregung an selbige interessieren. Das heißt, welche Empfehlungen gibst du ihnen denn an die Hand? Oder was würdest du, anders gefragt, was würdest du erwarten, wenn ein Architekt in diesen gefährdeten Gebieten einen Neubau baut oder konzeptioniert? Was würdest du dir da wünschen? Und die zweite Frage ist, in den Bestandsgebäuden, wie du es gerade erwähnt hast, was kann von architektonischer Seite gewährleistet werden, damit der Schutz in einer Form, in irgendeiner Form zumindest gegeben ist?
Beispielsweise bei Neubaumaßnahmen kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir den Aushub, wenn wir ein Kellergeschoss oder ein Untergeschoss haben, nicht mehr komplett abfahren, sondern dass wir eben diesen Aushub dafür nehmen, um das umgebende Areal etwas höher zu legen, um da durch einen gewissen Wall zu erzeugen, um die Immobilie zu schützen. Beispielsweise. Ein Punkt. Der zweite Punkt, wir dürfen nicht alles, was wir an Schutzmaßnahmen in Richtung Daseinsfürsorge für erforderlich halten, an die Kommune übergeben, weil die ist da überfordert. Sondern wir müssen auch bei unseren eigenen Immobilien anfangen. Und da ist jeder gefordert, denke ich, der eine Immobilie als sein Eigentum nennt. Insbesondere, wenn diese Immobilie beispielsweise mit einem Flachdach versehen ist. Und da denke ich in Richtung begrüntes Dach. Das heißt, die Möglichkeit eben zu erzeugen, dass Niederschlagswasser bis zu einem gewissen Grad natürlich nur über dieses Gründach zurückgehalten wird und nicht sofort in die Kanalisation gelangt, sei es Regenwasserkanalisation oder Mischwasserkanalisation. Und damit natürlich immer zu diesen Überflutungs- und Rückstauereignissen führt. Hat natürlich auch dann den Vorteil, bei insbesondere im urbanen Raum, bei Hitzeereignissen, dass dann wiederum dieses, ich sag mal, Schwammdach sozusagen, wenn das entsprechend richtig aufgebaut ist, wieder Feuchtigkeit abgibt und damit natürlich klimatisch auch wieder ein Positivum für den urbanen Raum gibt. Zum einen. Zum zweiten natürlich die Fragestellung, muss tatsächlich dann in den Erdgeschossen, wenn ich so einen Gefährdungsbereich habe, müssen da wirklich teilweise auch gefährdete Bereiche untergebracht werden? Oder muss ich denn nicht eben wieder ein Halbgeschoss oder sogar ein Hochparterre herstellen, wo dann erst das eigentliche Wohnen beginnt und dass ich vielleicht diese Untergeschosse oder Mittelgeschosse dann zu anderen Zwecken, Fahrradgarage, was auch immer, nutzen kann, die dann eben zumindest mal kein Menschenleben gefährden? Das sind beispielsweise Möglichkeiten, wo ich architektonisch mit Sicherheit an der Stelle noch Möglichkeiten habe. Oder aber, ich habe das teilweise im italienischen Raum auch gesehen, dass, und das klang ja gerade schon an, dass tatsächlich das Untergeschoss auf Stelzen steht und bei Hochwasser eben dieses Untergeschoss einfach, ich sag mal, im Wasser versinkt. Oder das gar nicht existent ist in dem Maße, sondern das Untergeschoss ist wie in so einer Lagune, eben wird überflutet und ich kann aber drüber natürlich trotzdem noch meine Immobilie haben und dort eben ungefährdet wohnen.
Was hältst du denn von der Idee, das gibt es ja in Teilen schon, weil du gerade diese Pfähle auch ansprichst, die auch höhenverstellbar sind. Das heißt also, dass wenn in die Erde einlassen kann sozusagen und dass man das Haus, was auf diesen Pfählern steht, muss natürlich statisch auch entsprechend abgeschirmt sein, dass das dann hochfahrbar wäre. Das heißt, eine Art mobiles Haus oder möglicherweise auch eine Art schwimmendes Haus, also wie man auch immer es bezeichnet. Siehst du darin eine Zukunft? Nee. Oder?
Eine sehr interessante Idee an der Stelle, muss ich ganz klar sagen, habe ich mir vielleicht noch zu wenig Gedanken darüber gemacht, weil eben das natürlich auch statisch die Anforderung hat, dass ja diese Presszylinder, die ich dann benötige, kurzfristig auch reagieren. Und natürlich auch so ein Gebäude, das ja schon ein hohes Gesamtgewicht hat. Wir wissen alle, was sich innerhalb einer solchen Immobilie, und da ist nicht nur die Immobilie an sich gemeint, sondern auch alles, was wir so an Wohngegenständen im Laufe der Jahre in so einer Immobilie stapeln, dass wir das dann alles gewichtseitig nach oben drücken müssen. Und das muss dann auch in jedem Fall funktionieren und muss dann auch kurzfristig funktionieren. Und auch wenn beispielsweise sehr schnell das Wasser kommt, müssen diese Presseinrichtungen trotzdem noch ihre Funktion beibehalten. Aber ja, ich glaube, wir müssen ganz unkonventionell einfach denken.
Ja, ganz genau. Und über den Tellerrand.
Über den Tellerrand hinausdenken und vielleicht auch mal tatsächlich schauen, was haben denn beispielsweise andere Generationen, haben die schon gemacht oder was gibt es denn für Beispiele in anderen Regionen der Welt, die vielleicht jetzt tatsächlich, was Fluten anbelangt, ganz andere Betroffenheiten haben. Wie bauen die denn? Die bauen ja teilweise auch auf Stelzen, auf Pfählen und können damit sehr gut leben.
In der Tat. Na gut, da ist jetzt noch abschließend ein kleines Thema beziehungsweise eine lang gepflegte Tradition, die wir haben. Nämlich da hast du jetzt die Möglichkeit eines unzensierten und unkommentierten O-Tons, den ich dir gerne ans Herz legen möchte. Und wenn du jetzt etwas der Welt da draußen sagen und mitteilen möchtest, wäre das jetzt der richtige Moment. Es ist alles erlaubt, außer eine Werbebotschaft. Bitte schön, Jochen.
Ja, das nutze ich natürlich sehr gerne an der Stelle. Ich habe vielleicht drei Punkte, die ich da gerne benennen möchte. Das eine ist natürlich jetzt mal weg vom Thema Starkregen. Ich wünsche mir natürlich, dass alle Menschen die Möglichkeit zu sauberem Trinkwasser haben in allen Kontinenten, weil ich habe mit meiner beruflichen Laufbahn schon Situationen erlebt und auch betrachten müssen und dürfen, wo ich einfach sagen muss, uns geht's in Deutschland extrem gut. Andere Länder haben da wirklich ganz andere Probleme vor sich, nicht nur den Starkregen, sondern das Thema sauberes Wasser ist da ein wirklich elementares Problem. Das würde mich wünschen. Dann natürlich würde ich mir wünschen, eine Unterstützung durch die Politik an der Stelle, und zwar nicht nur in Wahlzeiten oder in Zeiten von Katastrophen, sondern dass wir tatsächlich das Thema Klimaveränderung, das Thema Starkregen dauerhaft und nachhaltig angehen und hier Lösungen schaffen. Es klang jetzt schon mehrfach an, die auch ein Denken über den Tellerrand hinaus und ein Experimentieren ermöglichen. Ich glaube, wir sind in Deutschland durchaus auf der Ingenieurseite, aber auch auf der meteorologischen Seite und auch im Katastrophenschutz in der Lage, da ganz tolle Lösungen zu kreieren, die wir auch wirklich sehr gut in andere Länder transportieren und verkaufen können. Und die sind ja auch von Starkregen, zumindest im europäischen Raum, betroffen. Das wäre ein zweiter Punkt, den ich mir wünschen würde. Und ein dritter Punkt ist einfach, dass wir die Ressource Wasser als Lebensmittel wahrnehmen und diese Ressource Wasser dann auch entsprechend schätzen und mit ihr umgehen. Wasser ist endlich, Süßwasser ist endlich, Salzwasser vielleicht nicht unbedingt, aber Süßwasser ist endlich. Und wir sollten das tatsächlich in der Form wahrnehmen, dass wir jeden Tag daran denken, wenn wir Wasser benutzen, den Wasserhahn vielleicht auch mal ein bisschen früher schließen oder nicht für alles Frischwasser verwenden. Ich glaube, da müssen wir noch besser werden. Wir sind zwar gut geworden die letzten Jahre, aber da haben wir auch noch Optimierungsbedarf. Das wäre auch ein Herzenswunsch an der Stelle, den ich gerne noch mal loswerden möchte. Das sind die drei Punkte.
Sehr schöne Botschaften, Jochen. Vielen, vielen Dank. Ich darf mich nur bei dir bedanken für das interessante, wirklich interessante und kurzweilige Gespräch, obwohl es eigentlich eine Thematik ist, die ja nicht nur wichtig ist, sondern auch sehr viele unschöne Begleiterscheinungen in den letzten Monaten uns aufzeigte und auch in den letzten Jahren. Ich denke da nur an Pirna, an dieses große Überflutungsgebiet. Es ist eigentlich ein grundlegend schreckliches Thema, aber eigentlich auch wieder nicht, weil es uns doch helfen soll, dass wir in Zukunft mit der, wie du sagst, auch mit der Ressource Wasser, mit der Naturkraft Wasser, muss man ja auch sagen, besser lernen umzugehen, sie auch zu nutzen als Kraft, als Power und nicht nur als Schreckensgespenst. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also ganz lieben Dank für das Gespräch, lieber Jochen. Ich wünsche dir für deine Arbeiten schnelles Vorankommen und gute Ergebnisse.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Also in diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.